SWR 1 Arbeitsplatz. Alles, was im Job bewegt.
Hallo zusammen, ich bin Laura Koppenhöfer und schick mal noch ein dreifaches Schwitz-Schwitz-Hurra hinterher. Dieser Sommer hat ja schon jetzt Allzeit-Temperaturrekorde gebrochen und auch heute, am 11. Juli, wird's heiß und es soll auch erstmal so bleiben. Und wir machen heute beides in dieser Podcast-Folge SWR 1 Arbeitsplatz. Wir genießen das heiße Sommerwetter auf der chilligen Badeliege und unterstützen dabei noch die Kreislaufwirtschaft.
Die haben Liegen gebracht, viele, viele, viele Liegen. Die hatten den Herstellstempel 1950, also über 70 Jahre lang Stahl gespart. Besser geht's nicht.
Und bequem noch dazu. Aber es gibt eben auch die andere Seite. Hitze verursacht Schäden an der Natur, der Ernte und der Gesundheit. Gerade da, wo man sich anstrengt, wo man funktioniert, Stress hat. Hitze am Arbeitsplatz ist durch die Klimaerwärmung ein wachsendes Problem. Trotzdem stellen viele Unternehmen das Thema hinten an, weil es vermeintlich drängendere Aufgaben gibt. Stichwort Strukturkrise. Und klar, wer sich die aktuellen Katastrophenmeldungen zum Beispiel aus der Autoindustrie anhört, kann schon zum Schluss kommen, dass für sowas wie Hitzeschutz gerade einfach keine Kapazität da ist. Aber das ist ein Fehler, sagt Katharina Uttermöhl, die beim Versicherer Allianz an wirtschaftspolitischen Themen forscht. Und sie kann klar sagen, beim Hitzeschutz geht es nicht allein um die Fürsorgepflicht gegenüber den Beschäftigten, sondern um einen messbaren Wettbewerbsvorteil. Frau Uttermöhl, bisher gibt es ja in der Hitzeschutzverordnung immerhin diese Temperaturmarker für Arbeitsräume. Danach sind ab 30 Grad Schutzmaßnahmen erforderlich. Ab 35 Grad gilt ein Raum als nicht mehr arbeitsgeeignet. Aber sind damit auch Dachdecker oder Busfahrerinnen mitgemeint, die im Freien oder einem Fahrzeug arbeiten?
Grundsätzlich muss man schon mal sagen, dass Deutschland hier teilweise besser aufgestellt ist als andere Länder, weil wir eben schon mal diese Schutzverordnung haben. Aber es gibt hier eben auch Schwachstellen, sagen wir mal. Also insbesondere die 35-Grad-Marke eben ist die höchste. Aber wir haben ja zuletzt neue Rekordstände bei den Temperaturen gesehen von 41 Grad. Das macht natürlich nochmal einen großen Unterschied. Hier ist der eine Punkt eben, dass man nicht weiter differenziert und dass dann die Maßnahmen nicht automatisch greifen. Aber was uns die Daten eben zeigen, dass die Produktivität pro Grad über dieser 30-Grad-Marke eben um 3% sinkt. Quasi basierend auf den letzten 10 Jahren haben wir diese Berechnung angestellt. Bedeutet, dass diese Schutzmaßnahmen eben nicht greifen. Und insbesondere natürlich bei Berufen, die im Freien ausgeübt werden. Und das sind circa 7% der Arbeitnehmer in Deutschland. Sicherlich kann man hier die Produktivität nicht intakt halten. Und da wird man vielleicht auch über Regeln nachdenken müssen, wo es eben Entschädigungen gibt für Arbeitnehmer, die im Freien arbeiten, ab bestimmten Temperaturen.
Aber die Arbeit muss ja trotzdem gemacht werden an vielen Orten. Also zum Beispiel in Pflegeheimen oder Krankenhäusern, wo dann die Bewohner oder Patientinnen gleich mitschwitzen. Ist es nicht Zeit für ein Hitzeschutzgesetz in Deutschland?
Sicherlich kann man da nachbessern, würde ich sagen, dass man hier die Arbeitnehmer eben stärker schützt. Das Problem ist nur, wenn man versucht, sozusagen alle über einen Kamm zu scheren. Beispielsweise, wenn ich sage, ab 35 Grad gilt automatisch hitzefrei für alle Arbeitnehmer. Das ist vielleicht aber nicht ausreichend für jemanden, der zu dem Zeitpunkt vielleicht schwanger ist oder vielleicht auch schon älter ist. Es wird dann immer schwierig, mit diesen pauschalen Regeln allen gerecht zu werden, aber gleichzeitig auch der Wirtschaft Luft zum Atmen zu lassen. Ja? Mhm. Besser wäre es hier, wenn man dann eben ad hoc gegensteuert, also teure Klimaanlagen, teuer, weil das haben wir in unserer Studie ja auch gezeigt, dass ab 30 Grad die Energiekosten auch pro 1,2% steigen. Das summiert sich natürlich auch, aber das ist sicherlich etwas, wie Sie eben angesprochen haben, in Krankenhäusern beispielsweise oder in Pflegeeinrichtungen, weil man da auch nicht mal eben sagen kann, wir flexibilisieren hier die Arbeitszeiten, wenn eben eine Rundumpflege beispielsweise nötig ist. Und gleichzeitig aber auch natürlich präventive Maßnahmen treffen muss. Man muss investieren, das sollte auch von der Politik eben steuerlich unterstützt werden, dass man beispielsweise Gebäude umrüstet oder eben auch, sei das durch Außenverschattung oder durch passive Kühlung, eben für ein angenehmeres Klima in Innenräumen sorgen kann.
Genau, weil also hitzefrei und ähnliche Schutzmaßnahmen sind ja letztlich Ausweichmanöver. Also sinnvoller wäre es ja, wenn die Arbeitsplätze insgesamt ein bisschen hitzefester wären.
Richtig.
Klimaanlagen jetzt flächendeckend nachrüsten ist aufwendig teuer, energieintensiv. Sie haben als Alternative noch einen veränderten Tagesrhythmus vorgeschlagen mit Siesta in der Mittagshitze. Die kollidiert aber dann wieder mit anderen Bedürfnissen. In Spanien zum Beispiel entwickelt es sich eigentlich weg von der Siesta, weil viele die unpraktisch finden wegen langer Wege. Dann hängt man da an der Arbeit doch fest oder man muss nachmittags zu den Kindern. Also so richtig zeitgemäß scheint mir das auch nicht.
Ja, das ist, glaube ich, die Problematik, wenn man eben versucht, quasi eine oder zwei oder drei Regeln so nach dem Motto aufzustellen, die dann für alle gelten. Automatisch tendiert man dahin, dass man morgens versucht, doch etwas früher anzufangen, weil man einfach noch produktiver ist und dann vielleicht in der Mittagshitze vielleicht eine längere Pause macht und dann am Abend nochmal hinsetzt. Aber das eben auch für alle als Auflage zu machen, das würde dann auch wieder nicht helfen. Mhm. Ich denke, dass die Unternehmen da auch gewisse Flexibilität weiterhin brauchen. Aber jedes Unternehmen sollte sich überlegen, wie kann ich Hitzeschutz in meine Planung mit aufnehmen? Das reicht natürlich von Lieferketten auf der einen Seite, Personalplanung, Pausenplanung, da kann einiges reingehen und da können Unternehmen einen wichtigen Beitrag leisten. Etwa auch zu sagen, vielleicht ab 35 Grad gilt dann hitzefrei, sofern das eben in einem bestimmten Unternehmen dann auch möglich ist. Also es muss nicht alles von der Politik dann unbedingt diktiert werden.
Dass der Handlungsdruck jetzt so hoch ist, das ist ja auch ein gutes Stück hausgemacht, weil das uns öfter und länger diese Hitzeperioden bevorstehen, das ist ja ganz lang bekannt und es ist eigentlich nichts passiert oder viel zu wenig. Sie verwenden da den Begriff der gefährlichen Mittelzone, in der sich Deutschland befindet. Meinen Sie damit, dass hier zwar Hitze mittlerweile normal ist, aber eben nicht so alltäglich wie jetzt in Andalusien, wo man sich auch wirklich drauf einstellt? Also das ist praktisch in Deutschland noch nicht der Fall.
Ja, manchmal denken wir in Deutschland, naja, wir sind ja noch kein Südeuropa, warum sollen wir uns denn überhaupt Sorgen machen? Aber das ist der Trugschluss hier. Also Deutschland ist vielleicht kein Hotspot, was die Spitzentemperaturen angeht, aber wir haben auch nicht wie Spanien oder Italien seit Jahrzehnten mit Hitze zu tun. Also wir haben vorher eher von milderen Temperaturen profitiert und daher befinden wir uns in einer gefährlichen Übergangszone sozusagen. Es ist nicht mehr kühl genug, um von milden Temperaturen zu profitieren, weil sogar unter 30 Grad sehen wir, dass sich das positiv auf Produktivität auswirkt, als auch auf die Energiekosten, weil man etwa weniger Kosten braucht eben für die Kühlung. Wir sind aber eben auch noch nicht angepasst genug, um mit dieser großen Hitze umzugehen. Deswegen haben wir hier auf jeden Fall Nachholbedarf. Wer jetzt eben investiert und sich darauf vorbereitet, steht dann langfristig auf jeden Fall besser da.
Sagt die Volkswirtin Katharina Uttermöhl von Allianz Research. Ein Dachdecker aus Rheinland-Pfalz hat genau das verstanden und in der Juni-Hitzewelle beschlossen, dass es so nicht weitergeht mit der Arbeit bei sengender Hitze auf dem Dach und hat sich auch ohne gesetzlichen Druck was einfallen lassen für sein Team. Und das hat SWR1 Arbeitsplatzreporter Wolfgang Brauer auf der Baustelle besucht.
Die Friedenskirche in Saarbrücken. Der fast 300 Jahre alte weiße Barockbau ist eingerüstet, damit Markus Berg und seine Mitarbeiter neue Schieferplatten auf dem Dach anbringen können. Inmitten der großen Juni-Hitze hatte der Dachdeckermeister eine rettende Idee. Er spannte ein Sonnensegel an das Gerüst.
Ich muss ganz ehrlich sagen, das wurde bei uns im Garten zu Hause ausrangiert und das hat echt super gut funktioniert. Es war ein Unterschied wie Tag und Nacht wirklich. Sobald man unten drunter raus musste, hat man halt direkt gemerkt, oh, die Sonne hat Kraft.
Markus Berg hat sich mit seiner Dachdeckerfirma aus Erden an der Mosel auf Schiefer spezialisiert und erneuert vor allem die Dächer von alten Kirchen und Schlössern. Die Schieferplatten müssen individuell zugehauen werden, deshalb arbeiten die Dachdecker lange an einer Stelle. Ist diese Stelle in der prallen Sonne, gibt es kein Entrinnen. Das ist der Nachteil. Doch es gibt auch einen Vorteil. Spannt man ein Sonnensegel über die Stelle, kann man stundenlang im Schatten arbeiten. Zusätzlich spendet der Chef Mineralwasser. Von der Berufsgenossenschaft bekommen die Dachdecker kostenlos ein spezielles Hitzepaket mit Sonnenbrille, UV-Schutzcreme, Kühltasche und Trinkbecher. Eine weitere Stellschraube bei sengender Sonne ist die Arbeitszeit.
Wenn es jetzt heiß ist, dann haben wir auch gesagt, Jungs, lass uns um 5 Uhr anfangen, weil das bringt ja nichts. Also, wenn ihr meint, es ist Feierabend, dann macht er Feierabend, lieber lasse ich stehen. Bevor ich hier irgendwann mal einen Krankenwagen stehen habe oder irgendjemand runtergeholt werden soll, sollen die einfach von sich aus entscheiden.
So wurde an einigen Tagen schon um 11 Uhr vormittags Feierabend gemacht. Denn die Hitzebelastung auf dem Dach nimmt spürbar zu, schildert Dachdecker Peter Ehlen.
Die letzten Jahre wird es schon immer mehr, das merkt man schon, ne? Ab 30 Grad, dann fängt man dann doch schon an, gut an zu schwitzen. Und wenn dann schon mal ein bisschen duselig wird, da muss man dann doch schon aufpassen. Ne? Muss man sich dann eingestehen, so, ich muss jetzt dann echt mal in den Schatten gehen.
Damit die Dachdecker in so einem Fall die Arbeit abbrechen können, gibt es für sie seit 2020 Schlechtwettergeld, auch bei Hitze. Maximal werden 53 Ausfallstunden im Jahr von der Sozialkasse Dach bezahlt.
Und gestern Abend beim Stundenschreiben habe ich dann angewendet. Diese 53 Stunden ist jetzt nicht die Welt, aber es ist schon mal einen sehr guten Anfang.
Auch für Firmenchef Markus Berg sind seine eigenen Schutzmaßnahmen nur der Anfang. Auf jeden Fall will er mehr Sonnensegel anschaffen, eventuell auch besondere Kleidung.
Die haben ja mittlerweile auch Kühlkleidung, wo die bezuschussen. Also deswegen habe ich da schon Interesse, nochmal auszuprobieren. Aber ja, ich sehe da noch nicht so ganz die Lösung.
Aber die muss her, denn die Beschäftigten in den Bauberufen werden künftig häufiger und länger starker Hitze ausgesetzt sein. Dachdeckermeister Markus Berg findet es deshalb völlig in Ordnung, dass auch die Schutzvorschriften von den Berufsgenossenschaften verschärft werden sollen.
Ja gut, wir haben Fachkräftemangel im Handwerk und dann ist ja erstmal die Gesundheit der Mitarbeiter das Wichtigste. Ne? Also von daher versuchen wir da schon auch immer mitzumachen.
Was jetzt, wenn ein Arbeitgeber nicht so rücksichtsvoll ist wie dieser Dachdeckermeister von der Mosel und seine Leute einfach schwitzen lässt? Manche Arbeitgeber stellen Hitze am Arbeitsplatz ja als quasi gottgegeben hin, nach dem Motto, ist halt heiß im Sommer. Oder haben vermeintlich wichtigere Probleme zu lösen. Dabei sollte es ja eigentlich nichts Wichtigeres geben als die Gesundheit der Beschäftigten. Weil ohne die ist alles futsch.
SWR 1 Arbeitsplatz. Frag den Arbeitsrechtler.
Michael Felser steht als erfahrener Arbeitsrechtsanwalt parat für eure Fragen und Bedenken. Und weil uns zum Thema Hitzeschutz mehrere Mails erreicht haben, erklärt er jetzt, was wir tun können, wenn es am Arbeitsplatz zu heiß ist und niemand was dagegen tut.
Wenn der Arbeitgeber sich nicht an die Vorschriften hält, würde ich zunächst empfehlen, dass man sich mit den Kollegen bespricht, dass man gemeinsam zu den Vorgesetzten geht und sagt, so geht das nicht, wir können so nicht arbeiten. Gibt es einen Betriebsrat oder einen Personalrat, dann kann man sich natürlich auch auf die Arbeitnehmervertreter verlassen und wenden. Die müssen nämlich auch nach dem Gesetz die Einhaltung von Gesetzesvorschriften beachten und überwachen. Und dann hat man auf jeden Fall jemanden, der ohne Angst vor Sanktionen den Arbeitgeber dazu zwingen kann, dass er darauf achtet.
Und wenn das auch nicht hilft oder ewig dauert, kann man dann einen Schritt weitergehen? Also lohnt sich eine Abmahnung oder sogar Klage?
Theoretisch könnte man den Arbeitgeber abmahnen und wenn der Arbeitgeber auf die Abmahnung nicht reagiert, könnte man auch kündigen, aber da hat man natürlich in der Regel nichts von. Man kann auch zum Anwalt gehen oder zur Gewerkschaft, die schreibt dann den Arbeitgeber an. Aber wenn man schnelle Hilfe haben will, könnte man theoretisch, wenn also die Räume über 35 Grad heiß sind, zum Arzt gehen und sich arbeitsunfähig schreiben lassen, weil niemand muss im Job seine Gesundheit riskieren. Der beste Rat aber ist auf jeden Fall, sich gemeinsam mit den Kollegen an die Vorgesetzten zu wenden und darauf zu dringen, das aktenkundig zu machen. Also wenn man das per E-Mail schickt, ist das Problem auf der anderen Seite. Das heißt, wenn es aktenkundig ist, wenn er dann nichts tut, haftet er unter Umständen. Am Ende, wenn jemand zusammenklappt, dann hat der Vorgesetzte ein Problem. Das hassen die. Das heißt, in dem Moment, wo das aktenkundig ist, nicht nur mündlich, sondern per E-Mail also machen, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass es abgestellt wird, noch am größten.
Also schriftlich schlägt mündlich. Zu große Hitze am Arbeitsplatz einfach hinnehmen, sollte jedenfalls keine Option sein.
Unsere Experten beantworten auch eure Fragen zu Job, Karriere und Arbeitsrecht. Schickt uns eure Fragen an arbeitsplatz@swr1.de.
Jetzt aber wie versprochen ab auf die Badeliege und nicht auf irgendeine. Was wir gerade unter unserem Rücken spüren, ist das Ergebnis eines jahrzehntealten Verfahrens, das aber zeitgemäßer nicht sein könnte. Wie viele Rohstoffe sich beim Upcyclen von abgeratzten Badeliegen aus Schwimmbädern oder Hotels sparen lassen, fasziniert Susanne Henkel so sehr, dass sie als 73-Jährige immer noch mittendrin ist im Familiengeschäft. Und nicht nur die Wiederverwertung an sich ist nachhaltig, sondern auch das Verfahren der Wiederaufarbeitung. Wie es funktioniert und mit welcher coolen Erfindung alles begann, SWR1-Reporter Raphael Moos war für uns im Hohenlohe-Kreis.
Etwas ab vom Schuss liegt an einer Landstraße im Hohenlohe-Kreis in Forchtenberg-Ernsbach eine unscheinbare grün-weiße Firma. In den Hallen und Büros arbeitet die 73-jährige Susanne Henkel mit ihrem Bruder Kai und rund 40 Mitarbeitenden. Produziert wird unter anderem eine Erfindung ihres Großvaters. Dem war bei einer Reha etwas aufgefallen.
Hatte einen Herzinfarkt und nur mehrere. Und dann gab es nur die Stühle. Und so hat er dann damals diese sogenannte Gesundheitsliege entwickelt. Und 1947 ist die erste gebaut worden.
Seitdem stehen die bekannten Stahlrohrliegen mit der Kunststoffseilbespannung in unzähligen Schwimmbädern, auf Terrassen oder in Wellnessbereichen. Henkel produziert nicht nur neue, sondern überholt viele alte Liegen.
Wenn jetzt einer kommt, ich habe vom Opi die Liege geerbt, dann wird die so weit überarbeitet, was möglich ist. Vergängliche Stoffe werden ersetzt, Metalle werden wieder entsprechend redesigned, um die zu erhalten. Wir haben tolle Bäderkunden, die haben Liegen gebracht, viele, viele, viele Liegen. Die hatten den Herstellstempel 1950, also über 70 Jahre lang Stahl gespart. Besser geht's nicht.
Zurzeit gibt es von Reha-Einrichtungen einen Nachfrageboom bei den Liegen. Henkel könnte den Umsatz kräftig steigern, konzentriert sich stattdessen aber auf den Ertrag. Material und Energie sparen, tüfteln und von der Natur lernen, lautet die Devise.
Also wir orientieren uns nicht am Umsatzwachstum, das ist oldschool. Das sagt ja nichts über das, was unten rauskommt. Wir haben eher sehr viele Prozesse verbessert, viel Kreislaufwirtschaft, auch mal eine Hallenkühlung, nicht mit einer Klimaanlage, sondern das Prinzip vom Termitenhügel, die Nachtkühlung nutzen, tolle Dinge.
Und die Chefin will mit ihrer Begeisterung fürs nachhaltige Optimieren anstecken, wachrütteln.
Du kannst in dir so viele tolle Sachen lösen durch nachhaltiges, langlebiges, effizientes Tun mit Material und Verfahren. Mach's einfach.
Für ihr Engagement ist Susanne Henkel mehrfach ausgezeichnet worden, zum Beispiel mit der Wirtschaftsmedaille des Landes.
So, ich bleibe noch ein bisschen auf der Liege. Ich hoffe, ihr habt auch ein schattiges Plätzchen gefunden zum Podcast hören. Alle Folgen von SWR1 Arbeitsplatz, zu allem, was im Job bewegt, findet ihr in der SWR1 App oder bei ARD Sounds. Ich bin Laura Koppenhöfer und freue mich auf euch beim nächsten Mal.
SWR1 Arbeitsplatz.